An dieser Stelle zunächst mal Grüße aus der Gemeinde Brüggenbracht. Aber das ist, glaube ich, obligatorisch, wenn ich hier bin. Das gehört einfach dazu. Schön. Ich freue mich, heute Morgen hier sein zu können. Und eigentlich, ja, das Thema ist ja schon angedeutet worden. Es geht um den Schatz im Acker und um das Himmelreich. Vielleicht kennen einige von uns das noch. In der Bild-Zeitung, über 50 Jahre lang, jeden Tag, stand immer so ein kleines Bildchen. Liebe ist. Und dann wurde das ausgeschmückt. Liebe ist, sich an ihren kalten Füßen zu gewöhnen. Liebe ist, Zeit mit ihr oder miteinander zu verbringen. Liebe ist, auch mal den Abwasch zu tätigen, wenn man keine Lust hat. Liebe ist, 50 Jahre lang jeden Tag ein neuer Spruch. Liebe ist, sich auch nach der Eroberung ihres Herzens um sie zu werben. Und mit solchen Sätzen hat Kim, die Urheberin, diese Liebesgeschichte versucht, über 50 Jahre lang zu beschreiben, was Liebe ist. Und so versuchen wir das immer, wenn wir das nicht genau deuten können. Das ist ein Mikrofon und dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Aber wie schmeckt denn irgendetwas? Wie schmeckt denn eigentlich Schokolade nach Schokolade? Ja, oder wie schmeckt eine bestimmte Soße? Und dann versucht man das zu deuten nach den Inhaltsstoffen, die man schmecken kann. Wein kostet man, und da gibt es Experten für, die dann sagen, ja, da ist so ein Hauch von Johannisbeere drin und von Brombeeren und das schmeckt man und das spürt man, da ist etwas Pfeffriges drin. Und so versuchen wir zu deuten, damit der andere verstehen kann, worum es denn eigentlich geht. Dadurch, dass wir das in verständlichen Bildern versuchen zu packen, bekommen wir einen kleinen Eindruck dessen, was der andere meint. Und was der andere meint, ist immer so eine kritische Angelegenheit. Wir wissen ja, Kommunikation, miteinander reden, ist auch so nah wie möglich aneinander vorbeireden. Weil wir nicht immer die gesamte Begrifflichkeit erahnen können, was der andere jetzt in seinem Kopf hat, wenn er das so umschreibt. Und so tastet man sich in den Gesprächen, wenn Dinge unklar sind, immer weiter an sich ran. Im Anfang seiner Mission auf dieser Erde, als Jesus angefangen hat zu predigen, hat Jesus das Kommen des Himmelreiches, das Kommen der Königsherrschaft Gottes in den Mittelpunkt gestellt. Matthäus 4, da heißt es, tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dabei hat er die Auswirkungen dieses Himmelreichs oder dieser Königsherrschaft Gottes mit Taten belegt, Wundertaten. Er hat Menschen geheilt, die krank waren, hat Dämonen ausgetrieben. Menschen, die einen falschen Beruf erlernt hatten, hat er wieder zurück in die Gesellschaft gerufen, in die Gottesnähe, dass sie wieder teilhaben konnten an dem kultischen Leben in der Synagoge. Er hat Sünden ausgetrieben. Lahme sollten wieder gehen und Taube wieder hören. Haben wir denn eigentlich überhaupt ein gutes Bild vom Himmelreich oder von der Königsherrschaft Gottes? In Matthäus Kapitel 13 zeichnet Jesus anhand von 7 Gleichnissen auf, wie das Wesen der Königsherrschaft Gottes eigentlich ist. Und am Ende zeichnet er noch weitere Bilder auf. Aber dann geht es nicht um den Anfang, sondern vielmehr um die Auswirkungen am Ende der Zeit. Also Matthäus Kapitel 13, 7 verschiedene Bilder vom Himmelreich. Wir kennen sie ja. Da ist ja der Sämann, da ist ja das Unkraut im Acker, da ist ja der Senfkorn, der Sauerteig, der Schatz im Acker, der Kaufmann und das Netz. Einige sind leicht verständlich. Und Jesus hat auch einige erklärt. Seine Geschichte vom Sämann erklärte seinen Jüngern. Und die Geschichte vom Unkraut im Acker wird auch erklärt. Manche sind ganz leicht zu verstehen, auch für uns. Für manchen müssen wir immer richtig nachdenken und manches Mal über unseren eigenen Horizont hinweg denken. Das Erstaunliche ist, alle diese Gleichnisse haben nur einen Vergleichspunkt. Also man kann sie nicht verallgemeinern und sagen, das ist, und dann muss es in unsere Vorstellung passen. Heute habe ich drei mitgebracht. Einen haben wir ja schon gehört. Also der Schatz im Acker, der Kaufmann, der schöne Perlen sucht, und das Netz, das ins Meer geworfen wird. Das ist ja schon so eine Geschichte, einen Schatz im Acker zu finden. Zufällig las ich diese Tage in einem Newsletter, den ich ja regelmäßig beziehe, dass man in der Nähe von Heerlen, also in der Aachener Ecke, die ja römisch belastet ist aus der Vergangenheit, einen Münzschatz gefunden hat von über 3600 Münzen. Der Münzwert ist nicht viel. Ja, wenn man das Material sich anschaut, dann hat kein Goldwert, ist ja gar nichts. Aber es beschreibt eine Zeit, von der man eigentlich nicht mehr viel weiß, aus der spätrömischen Zeit. Und deswegen hat dieser Schatz einen ganz besonderen Wert. So ist es auch. Man kann auf einmal Dinge besser verstehen. Einen Schatz im Acker zu finden. Und wir wissen, wie das ist heutzutage. Man hat ja alle Möglichkeiten, um sich alle möglichen Schätze zu suchen. Wir haben Literatur, die uns zur Verfügung steht. Wir haben Metalldetektoren, mit denen die Menschen an den Strand gehen und versuchen, jede Münze, die dort hingefallen ist, zu suchen und zu finden. Man geht über die Äcker und man versucht, überall Schätze zu finden. Manches Mal auch zum Leidwesen der Denkmalschützer, die das gerne in einer anderen Weise auch sichern möchte. Hier geht es um folgende Geschichten. Ich lese sie alle drei erst einmal. Das Reich der Himmel, und das Reich der Himmel kann man auch übersetzen mit die Königsherrschaft Gottes. Sie gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäßen zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Drei Bilder, mit denen Jesus versucht, etwas von dem Wesen des Himmelreiches, von der Königsherrschaft Gottes klarzumachen. Der Schatz im Acker. Fangen wir da mal mit an. Manche machen sich wirklich, ich habe das schon erzählt, auf die Suche. Haben irgendetwas gelesen, wie die Kinder vorhin auch, eine Schatzkarte ist ja da und jetzt muss man mal sich auf den Weg machen, nachzuempfinden, wo ist denn eigentlich dieser Schatz? Man findet Hinweise in den Büchern, auf den Karten oder irgendwie hat man etwas gehört und man macht sich Gedanken darüber. Aber manches Mal sind es auch Zufallstreffer. Man hat gar nicht gesucht und auf einmal irgendetwas leuchtet aus der Erde auf. Man bückt sich und sagt, das ist merkwürdig. Da muss ich mehr gucken. Man holt sich eine Schaufel oder man gräbt mit den Händen und es zeichnet sich heraus, dass noch viel mehr da ist. Ein Schatz unendlich großen Wertes. Und so sagt Jesus, ist es auch mit der Königsherrschaft Gottes, mit dem Himmelreich. Ich habe mich gefragt, was macht jetzt diesen Schatz so wertvoll, dass man alles, was man hat, verkauft, um diesen Schatz zu bekommen? Was ist so kostbar? Was ist so kostbar, dass man sagt, jetzt gebe ich alles, was ich hatte, auf, um das, was ich noch nicht habe, zu bekommen? Römer 14, Vers 16 sagt uns, das Reich Gottes, also die Königsherrschaft Gottes, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Irgendetwas ist in diesem Königreich Gottes da, was uns veranlasst, unsere Ziele neu zu ordnen, neu zu definieren, unsere Prioritäten im Leben anders zu stellen. Wie kostbar ist dieser Schatz auch für mich? Und bin ich bereit oder war ich auch bereit, damals, als ich Jesus begegnet bin, mein Leben zu verändern? Und wir wissen, dass aus von vielen Berichten Menschen, die sich bekehrt haben, die Jesus begegnet sind, dass sie ihr Leben neu geordnet haben. Dass sie Altes zurückgelassen haben und gesagt haben, das, wonach ich früher gestrebt habe, das zählt für mich jetzt in dieser Situation gar nicht mehr. Neues ist ja da hineingekommen und das ist mir viel, viel, viel kostbarer. Paulus schreibt in dem Philipperbrief Kapitel 3 in den Versen 7 bis 13 Folgendes. Und das ist mir nochmal so durch den Kopf gegangen. Alles, was mir auch immer Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, meines Herrn willen, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und wenn wir Paulus Lebensgeschichte uns anschauen, in der Apostelgeschichte, dann haben wir gemerkt, was für eine radikale Veränderung Paulus durchlebt hat, als Jesus sich ihm in den Weg gestellt hat und gefragt hat, warum verfolgst du mich? Auf dem Weg nach Damaskus. Und wo Paulus versucht hat, diejenigen, die sich zu Jesus gehalten haben, auf einmal ja, wieder zurück in den Kult der Synagoge, in der Schule, die Rabbiner zurückzuholen, weil sie abtrünnig geworden waren. Und das kann nicht sein, die müssen verfolgt werden. Die stellen oder sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und Paulus ist Jesus begegnet und sein Leben wurde umgekrempelt. Und ich weiß aus meiner eigenen Lebensgeschichte, dass als ich Jesus begegnet bin, während eines Urlaubs oder eine längere Ferienzeit auf einem Bauernhof in Nordhessen und ich nach Hause gefahren bin, ich war alleine unterwegs, meine Eltern gesagt haben, innerhalb von kürzester Zeit, du hast dich aber verändert. Irgendetwas war anders geworden. Dinge, die vorher wichtig waren, wonach ich gestrebt habe und es nie erreicht habe, haben auf einmal nicht mehr gezählt. Ich weiß, davor war ich mit einer Jugendklique auch dort unterwegs und wir haben Feuerwehrfest besucht und dann morgens um 4:30 Eier gebraten. Wer am längsten durchhalten kann, wer dann noch die meisten Eier essen kann und am anderen Tag nochmal mit auf die Pirsch, mal schauen, wie halten wir das durch. Als ich Jesus begegnet bin, das hat nicht mehr gezählt. Es war nicht wichtig, bei Jesus zu sein, mit seinen Leuten auch Gemeinschaft zu haben, das hat auf einmal Bedeutung gefunden. So war es bei Paulus auch. Und so ist es bei vielen Menschen, die Jesus begegnen. Sie finden ihn und auf einmal wird das Leben verändert. Prioritäten werden neu geordnet. Dinge, die man früher für wichtig gehalten hat, zählen nicht mehr, werden zweitrangig. Was ist wirklich wichtig? Bei Jesus zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihm zu gefallen. Jetzt könnte man dieses Bild von Kim wieder aufgreifen, ganz zu Anfang. Liebe ist, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Liebe ist auch, dass ich diese mir entgegengebrachte Liebe bejahe und dass ich eine positive Antwort darauf finde und diese Gemeinschaft, diese Zeit, die er mir eigentlich widmen möchte, auch ihm widme. Dass ich ihn kennenlerne, indem ich auch anfange, die Dinge zu tun, die Jesus gefallen. Und wir merken, wenn wir mit ihm unterwegs sind, mit Jesus unterwegs sind, dass auf einmal Dinge geschehen, wo wir merken, er tut uns gut. Er möchte, dass es uns gut geht, aber in einer ganz anderen Art und Weise, als wir uns das vorstellen. In Sprüche 8, die Verse 17 bis 19 lesen wir dazu: Ich, die Weisheit, und Jesus ist nun mal Weisheit in Person, liebe die mich lieben, und die mich suchen, die finden mich. Reichtum und Ehre sind bei mir, stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. Besser ist meine Frucht als Gold und gediehenes Gold, und mein Ertrag besser als auserlebenes Silber. Gemeinschaft mit Gott, im Reinen mit meinem Gott zu sein, ist viel, viel wichtiger als Besitz, und ich bin unzufrieden und trachte immer danach und erreiche nicht, dass ich zufrieden mit meinem Leben bin. Wer bei Gott zu Hause ist, kann mit seinem Leben gut auskommen, kann mit dem auskommen, was Gott ihm gibt. Es wird reichen. Und man findet, Jesus sagt das selbst auch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und nur so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ist nicht das, was, wonach wir alle irgendwie auf der Suche sind. Dass der Hunger in unserem Herzen nach angenommen sein, nach zufrieden zu sein, nach Ruhe, erst bei Jesus Erfüllung finden. Für mich waren das so Elemente, die ich mit diesem Schatz im Acker verbinden konnte. Und dann gab es ja noch ein zweites Bild. Der Kaufmann, der schönen Perlen sucht. Tja, auf einmal ist das Reich der Himmel nicht mehr passiv. Es wird nicht mehr gefunden von den Menschen, die sich auf die Suche machen, sondern das Himmelreich wird aktiv. Das Himmelreich oder die Königsherrschaft Gottes gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als ich darüber nachdachte, kam mir so in den Sinn, dass der Kaufmann in diesem Falle auf dem Flohmarkt des Lebens unterwegs ist, wo vieles irgendwo beiseite geschoben ist, abgedankt für den einen oder anderen nochmal Wert hat und sucht auf diesem Flohmarkt nach Kostbarem. Und wenn er etwas Kostbares gefunden hat, ist er bereit, dafür alles einzusetzen, alles zu geben. Was ist wirklich kostbar? Und in diesem Fall, wer ist kostbar? Weil die schönen Perlen, die für den Kaufmann von so großer Bedeutung sind, sind wir Menschen. Christus, der Repräsentant des Himmelreiches, der Repräsentant der Königsherrschaft Gottes, verlässt seine Herrlichkeit und kommt auf diese Erde. Er verkauft im Prinzip alles, er lässt alles zurück, was er hat, um Menschen zu gewinnen. Und wie sagt er das gegenüber den Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihm eigentlich vorwerfen, du isst ja mit Sündern und mit Zöllnern und so weiter, also mit Ausgestoßenen, die eigentlich nicht zu uns gehören sollen. Sagt er, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu helfen, sondern ich bin gekommen, um die Kranken zu helfen. Ja, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden, nicht die Starken. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das, was wir als Menschen abstempeln, was nicht zu uns gehört, was nicht zu uns passt, ist für Gott wertvoll. Und Gott bezahlt jeden Preis. Und dann hört hier das Bild auf und wir können nicht sagen, ja, aber wenn er für mich da ist, dann ist er für den Klaus nicht da. Nein, das, was er, Jesus, aufgibt, reicht für einen jeden von uns. Und für jeden von uns wären wir so wertvoll, dass Christus sein Leben gab. Nicht und insgesamt für die gesamte Welt. Aber wenn es wie damals bei Abraham schon und Sodom und Gomorra nur 5 Gerechte gäbe, wäre Gott bereit zu sagen, und hier ist die Grenze. Wenn es hier nur einen Menschen gibt, der sich finden lässt, der nicht in unsere Gesellschaft passt, für Gott ist er da wichtig. Weil Gott liebt jeden Menschen. Und Gott bezahlt jeden Preis, um diesen Menschen zu gewinnen. Der Repräsentant des Himmels ist unterwegs, Verlorenes zu suchen und zu retten. Sünder zur Buße zu rufen, Menschen, die in den Augen anderer nichts wert sind. Menschen machen eine Erfahrung mit Christus. Und wir hören das vor allem auch aus dem 10-30-Fenster oder aus der muslimischen Welt, hinduistischen Welt, dass es Menschen gibt, die auf einmal ganz konkret von Gott angesprochen werden. Er offenbart sich, er sucht sich diese Menschen und spricht sie an und zieht sie heraus. Manche sind offen, sind auf der Suche. Aber die Entscheidungen, die sie dann zu treffen haben, entscheidet oft über Leben und Tod. Wir haben ja am Anfang des Gottesdienstes gebetet für die verfolgten Christen. Und denken wir mal an die Menschen in der muslimischen Welt, die auf einmal Christus entdecken und sagen, aber zu dem will ich gehören. Das Angebot, er hat sich mir geoffenbart. Oder in Nordkorea. In China, Afghanistan. Menschen, die sich zu Jesus halten und damit ein lebensgefährliches Leben leben. Ich weiß, für alle gilt, das Leben ist tödlich, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das passt hier nicht dazu. Christus starb für uns, er bezahlte. Er hat nicht gewartet, bis wir so weit sind, sondern er hat das Kostbare in uns schon längst entdeckt, als wir noch nicht dazu bereit waren. Er starb also für uns, als wir noch Sünder waren, damit wir diese Gemeinschaft mit ihm eingehen können und es nichts gibt, was zwischen ihm und damit zwischen Gott und Mensch mehr steht. Er hat bezahlt den teuren Kaufpreis mit seinem Leben, mit seinem Blut. Und dieser Preis gilt für einen jeden von uns und gilt im Prinzip für alle Menschen hier in Mettmann, für alle Menschen am Niederrhein, in Nordrhein-Westfalen, in der ganzen Welt. Das ist ein zweites Bild. Und das dritte, das Netz, das ins Meer geworfen wird. Wie das heutzutage zugeht, das wissen wir. Da gibt es diese Hochseeschiffe, mit großen Schleppnetzen, die unterwegs sind und eigentlich unterwegs alles einsammeln, was sich auf dem Meeresboden befindet. Früher hat man auch schon solche Netze gehabt, die man praktisch vom Schiff aus ins Meer geworfen hat, und dann hat man diese Netze wieder zusammengezogen und an Land gezogen, als es voll war. Ab und an sieht man nochmal aus Afrika solche Bilder, wo man das dann zeigt. Es sammelt alles ein, was ein Netz einfangen kann. Auch unerwünschter Beifang. Und nicht alles, was im Netz drin ist, ist für alle brauchbar. Wenn es voll ist, wird das Eingesammelte sortiert. Gutes kann verkauft werden. Fische, die man essen kann, die man verarbeiten kann. Schlechtes wird über Bord gesetzt. Seesterne, Muscheln, wo man weiß, die kann ich nicht essen. Manche Fische, die giftig sind. Und was gut ist und was schlecht ist, erfährt man nicht unterwegs, sondern erst am Ende, wenn das Netz an Land gezogen wird, wenn im Prinzip die Ernte eingefahren wird. Jesus sagt dazu in Matthäus 25, am Ende der Zeit, es geht um die Schafe und die Böcke, die gehorsam gewesen sind und nicht gehorsam gewesen sind, die getan haben, was Gott gerne möchte und nicht gerne wollte. Und in Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir sind die Fische im Meer. Und das Himmelreich ist unterwegs und sammelt auch uns mit ein. Das Entscheidende wird am Ende sein. Haben wir den Willen Gottes getan? Und das sind nicht wir, die das zu beurteilen haben, sondern diejenigen, die Gott aussendet. Wie Jesus hier sagt, es sind die Engel, die Gott aussendet, um einzusammeln, die durch die Welt gehen und dann auch trennen, am Ende und nicht unterwegs. Und wer es getan hat, das wissen wir nicht, das können wir gar nicht beurteilen. Und manche, von denen wir meinen, die passen nicht zu uns, sind genauso Kinder Gottes. Und manche, von denen wir meinen, wunderbar, das sind doch tolle Leute, die gehören in den Himmel. Davon sagt Gott am Ende, tut mir leid. Du hast mich nicht geliebt. Du hast nicht das getan, was ich eigentlich von dir wollte. Und das sind nicht die Werke, sondern haben wir so gelebt, wie Christus uns das vorgelebt hat. Haben wir geliebt? Sind wir mit Jesus wirklich unterwegs gewesen? Auch darum geht es darum, jetzt schon zu ordnen, welche Prioritäten setze ich denn eigentlich? Es sind nur drei Bilder von den sieben hier an dieser Stelle. Wir können es eigentlich nur bruchhaft verstehen. Das Himmelreich können wir eigentlich gar nicht so fassen. Aber es sind drei Bilder, die mir auf alle Fälle geholfen haben, ein wenig zu verstehen, worum es Jesus eigentlich geht. Er lässt sich finden. Rufet mich an, suchet mich, und ich werde mich von euch finden lassen. Jesaja 55. Aber Gott selbst macht sich auch auf den Weg und sagt, du bist kostbar genug für mich. Ich gebe mein Leben, damit du zu mir kommst, damit du mit mir Gemeinschaft haben kannst. Und ich sammle euch alle ein, mit eurer Vergangenheit, mit eurem Werdegang. Und ihr seid jetzt schon eingeladen, Gemeinschaft mit mir zu haben, um das Leben so gestalten zu können, wie es gut ist und wie es der Liebe Gottes auch ein Stück weit entspricht. Wenn wir den Schatz finden oder von Gott gefunden werden, werden wir Bürgerinnen und Bürger dieses Reiches, Hausgenossen Gottes oder wie es im Epheserbrief steht, Erben der Herrlichkeit Jesu. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe. Und Gott gibt uns Chancen genug, ihn kennenzulernen. Nicht nur in seinem Wort, sondern er schickt uns Menschen manches Mal oder besondere Umstände, die uns dazu helfen können, Gottes große Liebe und Herrlichkeit erkennen zu können. Nicht nur wir finden Christus, sondern Christus sucht und findet uns. Tja, und dann irgendwann werden auch wir am Ende sein. Und wie wird Gott uns vorfinden? Haben wir geliebt? Oder werden wir aussortiert? Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten und der Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes 14, Vers 23. Und das ist letztlich, worum es geht. Egal, ob wir gefunden werden oder ob wir finden, dass wir letztendlich verstehen, dass es in der Liebe Gottes liegt und die Beantwortung der Liebe Gottes durch uns, dass wir in Christus gefunden werden und am Ende in den guten Topf des Brauchbaren hineinfallen als Ernte bei dem Fischnetz. Dass wir bei ihm gefunden werden, dass er nicht sagt, ich habe euch nie gekannt, sondern dass er sagt, komm her zu mir. Du hast es gut getan, du bist mein Freund. Herzliche Einladung. Und das wünsche ich uns, dass wir das immer mehr verstehen und dass das nicht in den Hintergrund gerät bei all den, teilweise bei all dem Unfug, der in dieser Welt passiert, sondern dass wir bei all dem, was passiert, uns das immer vor Augen halten, dass wir in der Beantwortung der Liebe Gottes unsere Sinnerfüllung auch finden und dass Jesus zu Ende sagt, ich freue mich, dich endlich auch von Angesicht zu sehen. Amen.